Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Moin moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x3 gleich 10. Sehr, sehr speziell heute, und zwar unsere erste Aufnahme unter dem Deckmantel von Payment and Banking mit meinem wunderbaren Co-Host Julian. Hi Julian.
Hi Marvin.
Und einem sehr, sehr geschätzten Gast, dem Andreas Beiß. Und bevor ich zu viel vorwegnehme, lieber Andreas, herzlich willkommen. Erzähl uns ein bisschen was, wer bist du und was machst du so?
Ja, vielen Dank Marvin. Vielen Dank Julian, dass ich dabei sein darf und vor allem auch in diesem ersten Format unter den neuen Rahmenbedingungen mit, wer bin ich? Also ich bin 53 Jahre alt, bin seit fast 30 Jahren bei Sauren. Wir sind ein DAFFUN-Anbieter oder vereinfacht gesprochen ein Vermögensverwalter. Wir achten sehr auf die Qualität von Fondsmanagern. Meine Aufgabe im Unternehmen ist, das Unternehmen mitzuleiten und aber auch in der Privatkundenabteilung Menschen zu beraten auf ihrem finanziellen Lebensweg. Und bei mir fallen sehr, sehr viele Themen zusammen, auch Verbandsarbeitsthemen. Und darüber bin ich dann auch, weil ich beim BVI ein sehr aktives Verbandsmitglied bin, dann vor 5 Jahren auf das Thema FIDA gekommen. Und ich glaube, das ist ja auch einer der wesentlichen Themen, die wir heute besprechen wollen. Und für mich bedeutet das Ganze immer, mir sehr viele Gedanken darüber zu machen, wohin denn die Zukunft unserer Finanz, in meinem Fall Beratungsbranche, hingehen wird. Und ich glaube, dass wir vor einer riesigen Transformation stehen, was einerseits begründet ist durch Regulatorik, aber auch noch viel mehr durch Technologie. Und das alles zusammen finde ich total spannend. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich in eine Community geraten bin, die letztendlich sich auch darüber sehr intensive Gedanken macht, denn das ist, glaube ich, sehr wichtig und eine sehr gute Basis, um ernsthafte Use Cases auch zu identifizieren und vor allem auch Faktoren zu identifizieren, wo Mensch und Maschine sich hinbewegen müssen.
Ja, auch erstmal noch willkommen, auch nochmal von mir. Hi. Schön, dass wir uns auch jetzt auf dem Wege mal kennenlernen, und auch wenn wir jetzt hier unsere Umzugskartons quasi ausgepackt haben in unserem neuen Zuhause, die Themen haben wir ja mitgenommen auch FIDA hat uns ja schon die letzten Monate stark begleitet, und ich bin sehr gespannt auf die Use Cases und auch die Insights, die du heute mitgebracht hast, und vielleicht können wir da auch eigentlich mal direkt einsteigen. Wie ist dein aktueller Blick darauf, zum aktuellen Stand rund um FIDA?
Jetzt, wo wir von der Gesetzesinitiative stehen, oder aus welchem Blickwinkel fragst du jetzt?
Na, die Gesetzgebung durchaus, natürlich lässt sich das auch mal kurz beleuchten, aber du hast uns ja ein paar Use Cases mitgebracht, da möchte ich natürlich ganz, ganz viel von erfahren.
Ja, also was heißt, ich habe ein paar Use Cases mitgebracht. Also letztendlich, wie gesagt, mein Blick ist, inwieweit sich die Finanzberatungsbranche in dieser FIDA-Welt bewegen kann oder dieser neuen Beratungswelt bewegen kann. Und ja, der Haupt-Use-Case, den ich da sehe, ist das perfekte, die perfekte Harmonie zwischen Mensch und Maschine. Damit die Maschine gut funktioniert, brauchen wir noch ein paar funktionierende Tools. Das ist zum einen dann noch eine Weiterentwicklung, das, was KI kann.
Wir haben hier gerade einen kurzen Gast. Vielleicht.
Ja, das ist, ich wundere mich auch gerade etwas.
Kein Problem. Wir sind in der Podcast-Aufnahme. André, bist du's?
Ja.
Du kannst auch gerne mit uns über FIDA und Open Finance diskutieren.
Nein, wenn vielen du Dank. Möchtest. Dann muss ich mal kurz hier rausgehen, weil ich bin eigentlich mit alles klar. Ich verabschiede mich mal kurz hier raus.
Kein Problem. Tschüss. Ciao, ciao.
Da grätscht doch tatsächlich einer dazwischen. Wahnsinn.
Das ist auch eigentlich aber auch ein geiles Podcast-Format so. Müssen wir mal mit den Kollegen von Payment und Banking sprechen, wenn man so spontan einen Gast reinkriegt. Mein André ist ja der Bio-Rat auch sehr, sehr bekannte Ikone im Fintech- und Payment-Bereich. Der hätte bestimmt auch noch ein paar Sätze zu sagen. Aber Andreas, sorry für die Unterbrechung. Du warst gerade bei schon einem sehr, sehr tollen, einer Kernaussage, die Harmonie zwischen Mensch und Maschine.
Ja, und dass wir hier noch ein paar Skills benötigen, dass die Maschine sehr gut funktioniert. Ich glaube, da bewegt sich das gerade in große Schritte, was über KI, KI-Agenten bald möglich sein wird. Wir sehen das ja in Ansätzen heute schon. Wir sehen es auch, und was ich immer wieder höre, dass das eigentlich schon umsetzbar ist. Es fußt aber noch auf eine Software-Architektur, wo sich das alles noch nicht so optimal integrieren lässt, was eben auch eine Frage des Geldes und der Umsetzungsfähigkeit, Möglichkeiten ist. Der zweite Punkt ist aber natürlich das Thema auf dieser Seite, was Maschinen angeht, dass die Daten fließen können. Und deshalb sind wir natürlich sehr schnell bei FIDA, weil FIDA eine Komponente, eine sehr wesentliche Komponente ist, dass eben die Daten, die letztendlich, und dazu gehört die PSD 2 und 3 natürlich genauso, PSR auch rein, dass im Grunde genommen, sofern der Verbraucher wünscht, dass ein Dritter, eine vertraute Person, ein vertrautes Unternehmen Zugang zu den Daten bekommt, dass natürlich in dem Fall dann sehr leicht und sehr einfach die Daten reinfließen und man quasi auch gar keinen Aufwand mehr betreiben muss, mit den Daten zu arbeiten. Und wenn dann noch KI das Ganze perfekt aufarbeitet, dann entsteht eines, nämlich eine viel bessere Sicht für den Berater und ein sehr viel effizienteres Arbeiten und ganz, ganz neue Geschäftsstrukturen, die ich eben ja mal versucht habe in meiner kleinen Vision von Eva Schwarz, der Finanzbegleiterin, im Jahr 2035 mal zu skizzieren, um allen mal klar zu machen, wie toll diese Vision sein könnte. Und ich habe noch keinen gehört, der auf diese Zukunft keine Lust hat, sondern im Gegenteil, in vielen Finanzdienstleistern steckt eigentlich der innere Antrieb, ich sage mal, was Gutes zu tun. Es gibt auch die Verkäufertypen, die so schnell wie möglich einen Porsche haben wollen. Aber es gibt ganz, ganz viele ganz tolle Finanzdienstleister da draußen, die eigentlich einen guten Job machen wollen für Kunden, die auch enger betreuen wollen, lebensnah betreuen wollen, aber ihnen aktuell Regulatorik, Abwicklungsaufwand, das aufwendige Suchen nach Daten aufbereiten, zusammenführen, darstellen. Das ist alles zu aufwendig, zu kompliziert und macht das Leben dann auch der Stelle schwer. Und deshalb sehe ich da die Branche in einer großen Transformation und auch in der Notwendigkeit, weil die rein digitalen Anbieter ohne Mensch, die werden natürlich auch versuchen, in diese Welt reinzukommen. Und da werden wir auch, glaube ich, sehr, sehr gute Dienstleister sehen, die das auf rein digitaler Ebene machen wollen. Und ich setze mich halt für diese Menschen ein, die mit Mensch und Maschine agieren wollen, weil ich auch glaube, dass dann, wenn bei den Menschen die Welt ein bisschen komplexer ist, Kinder, ambitionierte Familienstrukturen, Vermögensstrukturen, dann möchte man eigentlich mit Menschen zusammenarbeiten und ja, dafür setze ich mich ein und ich hoffe, dass ich ein bisschen Recht haben werde. Falle.
Ja, also danke erstmal für deine Ausführungen. Du bist ja jetzt durch verschiedene Themen auch durchgegangen und ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer verstehen und hören, wie deine Vision der Beratung der Zukunft der Eva Schwarz ist. Also du sprichst ja eigentlich über die Harmonie zwischen Mensch und Maschine, wahrscheinlich, was du sagst, ist so Berater und diese die KI-Agents, die auch in aller Munde sind, also dass zukünftig nicht nur im Finanzbereich, eigentlich in allen Lebensbereichen der Mensch nur noch mit einer Maschine interagiert und all seine Probleme damit löst, auch im Finanzbereich. Und du hattest auch schon ein paar Dinge gesagt, was muss dafür eigentlich passieren für einen KI-Agent, der braucht ja irgendwie Daten, um zu lernen, oder der braucht auch Daten, um Entscheidungen zu treffen. Und dafür ist FIDA natürlich ein guter Unterbau, weil wir darüber sprechen, welche Finanzdaten gibt es alles in verschiedenen Konstellationen, bei verschiedenen Unternehmungen, und wie werden die nach außen per API zur Verfügung gestellt. Das kann FIDA machen, das ist FIDA das Rahmenwerk für, und dieser KI-Agent kann da durch natürlich Lernen oder Entscheidungen treffen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn so viele Daten zur Verfügung stehen, warum reicht es nicht nur mit einem KI-Agent zu sprechen? Du sagst ja, nee, die Erfolgsstory ist eher, dass das zusammen mit einem Menschen passiert, und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie genau sieht das aus?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die rein digitale Variante auch ziemlich gut werden wird bei einfacheren Lebens- und Familienstrukturen. Und dass das bei vielen Menschen wahrscheinlich auch der Beginn ist. Aber wenn dann, wie gesagt, die Familiensituation, das Leben selber komplexer wird, das kennt ihr vielleicht auch. Ich meine, ihr seid jetzt deutlich jünger als ich, aber als ich noch allein gelebt habe, da hatte ich ein ganz anderes Ausgabeverhalten. Ich habe auch weniger Geld verdient. Ich musste auf keinen Rücksicht nehmen. Ich war quasi nur für mich alleine verantwortlich. Ich hatte ein sehr einfaches Leben, also Student und hier und da einen Nebenjob und so weiter. Und dann kam eine Beziehung dazu, es wurde entschieden, zusammenzuziehen. Dann wird die Welt schon komplexer, dann hängt es ja auch davon ab, welches Einkommen hat die Partnerin, hält die Beziehung, kommt noch eine neue dazu, geht das hier auseinander. Dann kommen die ersten Kinder, möglicherweise ein Schicksalsschlag, der anders läuft, als man sich das vorstellt. Und vieles mehr. Und ich glaube schon, dass der Mensch am Ende des Tages lieber mit einem Menschen zusammenarbeiten möchte. Wir werden aber auch die Situation haben, dass wir leider nicht genügend Finanzdienstleister haben werden. Von daher freue ich mich auch, wenn es gute digitale Strecken gibt. Aber nichtsdestotrotz wird es für beide Seiten einen Markt geben. Aber dieser Wettbewerb wird aber dazu führen, dass der Mensch-Maschine-Variante schon eine Hochleistungseinheit sein muss. Und gerade im Bereich Finanzcoaching-Elemente, Finanzpsychologie-Elemente, Finanzplanungselemente, sagen wir mal, eine viel höhere Bedeutung bekommen werden, als zu sagen, ich suche jetzt die besten Fonds oder die beste Versicherung, weil das wird sehr standardisiert werden und da wird es kaum Unterscheidungskriterien geben. Ich sage es jetzt mal so, das kann die Maschine genauso gut und möglicherweise günstiger. Also es sind genau die Elemente, die hier dann aus dem Leben heraus ins Reflektieren, wo so Reflektierungsmomente kommen, da wird der Wert eines guten Finanzdienstleisters hervorheben und im Grunde genommen so eine Rolle spielen wie ein CFO, der ich auch hier sein darf bei Sauren, letztendlich im Grunde derjenige ist, der abgestellt ist, um ständig auf die Daten zu schauen. Aber eben nicht als Mensch, weil das wäre zu komplex, sondern mit einem AI-Agenten und in meiner Storyline, die bei Das Investment auch nachzulesen ist. Da ist die Eva Schwarz, ich habe sie einfach mal Eva Schwarz genannt, eine Person, die im Grunde genommen mit einem perfekten Assistenten zusammenarbeitet, der permanent auf die Kundendaten drüber schaut, natürlich in dieser Welt, sowohl die Payment-Daten, die Depot-Daten, die Versicherungsdaten, also alles das, was über FIDA, PSD2 etc. Alles so fließen darf, sichtbar sind. Und wo als auch, und das ist ja etwas, was ich total spannend finde, zum Beispiel an dem Element der Einnahme der Ausgaben schon mal eine ganz andere Wertigkeit der Zusammenarbeit entsteht. Denn wenn mein KI-Agent quasi permanent draufschaut, wir haben vorher Finanzplan gemacht, jetzt weichen die Zahlen aber in der Praxis, in Wahrheit, ab von dem, wie es geplant war. Beispielsweise, weil auf einmal eine Gehaltserhöhung daherkommt. Das sind ja alles Elemente, die der Berater heute überhaupt nicht im Blickfeld hat. Und dann passiert genau das, dass ein Jahr später oder anderthalb Jahre später der Kunde zum Berater sagt, übrigens, ich habe jetzt hier wieder 10.000 Euro, die könnte ich jetzt irgendwie anlegen oder 20. Und der Berater ja eigentlich fragen müsste, wo kommt ihr denn auf einmal her? Ich dachte, das hätten wir alles schon verteilt. Ja, ich hatte vor so anderthalb Jahren eine Gehaltserhöhung und da ist es einfach wieder aufgelaufen. Und dieses Element, das fällt komplett weg, weil im Grunde genommen Egal, ob ich auf einmal zu hohe Ausgaben oder neue Einnahmen habe, das fällt dem Finanzberater immer als erstes auf. Weil er quasi durch den KI-Agenten immer ein Signal bekommt, da ist gerade irgendwas aus der Reihe passiert und dann gibt es eine Prüfung, macht es Sinn, an dieser Stelle jetzt mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen. Und ein Beispiel, was ich da drin habe, ist eben auch, dass bei dem Ausgabenverhalten auf einmal vermehrte Kinderausgaben, also Babyartikelausgaben festzustellen sind. Ja, und ja, das ist ja gar nicht so trivial, denn wenn man sich einmal mit der Frage auseinandersetzt, was bedeutet es eigentlich, Kinder zu bekommen, sowohl, jeder macht ja so einen Wickelkurs, so nach dem Motto, wie kann ich so ein Kind wickeln, aber so ein finanzieller Wickelkurs, was bedeutet ein Kind fürs Leben danach und wie kann ich das Kind möglicherweise sehr frühzeitig schon finanziell unterstützen, all das sind ja alles Dinge, auf die ich vorbereitet sein kann, aber wenn dann quasi systemisch die Daten immer wieder reinfließen, ich immer wieder entsprechende Aktionen dadurch ausgelöst werde und sehr nah am Kunden sein kann, entsteht ein ganz anderes Verhältnis. Und möglicherweise, und das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, ein ganz anderes Vergütungssystem. Ja, dass es eben nicht mehr Honorar ist nach Stunden, sondern dass es ein Abo-System ist, weil ich ja einen Auftrag vergebe an dem Finanzdienstleister, dass er permanent über mein Leben schaut. Und sehr frühzeitig andockt. Und natürlich macht das etwas aus, wenn ich sehr früh Fehler vermeide oder sehr früh schon die Gelder, die überschüssig werden, anlege. Das spielt ja alles eine Rolle. Und alles zusammen führt zu deutlich mehr Effizienz, zu anderen Vergütungsstrukturen, die weiter weg sind vom Produktverkauf als vorher, weil einfach die Beziehung ein anderer wird. Und das finde ich total spannend, das mal in diesem Kontext zu sehen. Und ich habe eben festgestellt, Marvin, als wir uns ja auch öfters mal über Fieder unterhalten haben, wobei wir uns dann an der Stelle ein bisschen später kennengelernt haben, ich habe immer festgestellt, viele tun sich total schwer, in Fieder die Zukunft zu sehen. Und ich habe mich immer gefragt, ey, das ist doch jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Ja? Wenn die Daten fließen, dann kann eine ganz andere Dienstleistung entstehen. Und das war dann am Ende des Tages die Motivation, die Vision zu schreiben, weil ich habe gemerkt habe, das wisst ihr selbst, Storylines funktionieren am besten. Unser Kopf ist ja so programmiert, dass wir Storys besser verstehen, als wenn ich mit Taten, Zahlen, Daten, Fakten irgendwas erzähle. Und in dieser Storyline verfängt sich dann auch wahnsinnig viel, sehr viel schneller. Und da stelle ich total fest, dass mein Beispiel, was ich da niedergeschrieben habe, sich immer öfters irgendwo wiederfindet und damit aber auf einmal ein Bild entsteht, ein Ziel quasi entsteht für alle. Und ich finde das total spannend, wie viele aus der Branche dieses Bild mittlerweile übernehmen und sagen, ja, da wollen wir hin. Das finde ich super. Sowohl für die, die Organisationen leiten, also Maklerpools etc., als auch die Finanzberater selber, die es gar nicht abwarten können. Ich mache ja viele Workshops, dass diese Welt kommt. Ja, weil die alle keine Lust mehr haben auf die Welt, wo wir aktuell sind, mit den hohen Abwicklungsaufgaben und da hat ja keiner Lust drauf. Also jeder will ja in diese Welt und deshalb wundere ich mich auch, oder ärgere mich darüber, dass es so viel Widerstand gibt seitens GDV, wie sie alle heißen, gerade auch Fieder zu verhindern. Da fehlt mir eigentlich, ja, Verständnis nicht, aber ich finde es ja sehr, sehr schade.
Also man merkt ja auf jeden Fall, wie sehr du für dieses Thema brennst und auch für deine Vision. Und du musst mich nicht mehr anstecken, aber irgendwie kam da doch nochmal ein Funke rüber. Also weil meine Frage ging ja vorhin so ein bisschen, was glaubst du, wo wir gerade stehen? Marvin und ich, wir haben vor kurzem darüber mal gesprochen, weißt du noch, vor einem Jahr. Vor einem Jahr hatten wir genau diesen Moment eher im Sinne von, oder war zumindest die Vermehrung der Gespräche, ging eher in die Richtung, wir wollen das verhindern, das geht nicht, Daten nach außen geben, das sind unsere Daten oder es ist gar nicht geklärt oder. Also stark auf dieses Risikobetrachtung in dem Sinne. Was ich jetzt aber zumindest in den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe in den letzten Wochen und Monaten, ging es halt wirklich genau in die Richtung, okay, wo steckt denn da die Chance für uns drin? Und ich glaube, genau diese Funken, auch diese Geschichten und auch diese Stories, die brauchten wir jetzt die letzten Monate, um in diese Situation zu kommen, dass wir genau darüber reden können. Wie sieht das denn in Zukunft aus? Weil im Zusammenhang, und das auch nochmal, glaube ich, eine Erkenntnis, die ja irgendwie gereift ist, ist, Fieder steht ja nicht alleine da. Also mit Fieder gewinnst du ja nicht das Spiel, sondern mit Fieder in der Kombination mit KI, mit anderen Lösungen oder auch PSD3, auch mit der EU-Wallet und sonstiges, all diese Kombination aus den Initiativen, da steckt ja die Chance drin. Und ich glaube, die Gespräche, widersprecht mir gerne, aber die Gespräche gehen langsam in die Richtung, dass wir doch darüber sprechen, welche Chance steckt denn dahinter? Weil, ganz persönliche Meinung gerade, ich stecke selber da drin, dass man so gerade mit Versicherung und alles drum und dran, ich die Ordner auspacken, die letzte Police finden, die letzte Beitragsrechnung finden oder sonstiges. Ich bin da nicht der Typ für, diesen Papier. Ich habe das sofort, ich fotografiere das in Zukunft alles sofort ab, lege das irgendwo digital ab und wenn mich einer danach fragt, weiß ich, da kann ich es raussuchen. Aber das hier irgendwie in Ordnern zu lagern oder so, ja, wird es wahrscheinlich noch viele Leute geben, aber ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Oder ich hoffe, es ist nicht die Zukunft.
Ja, ich denke mal, das Ganze hat ja, wenn man mal historisch betrachtet, wo waren wir vor 20 Jahren, wo waren wir vor 40 Jahren, vor 60 Jahren und jeweils hat ja keiner nach der Zukunft geschrien. Es waren dann immer relativ wenige und es brauchte dann auch eine neue Generation, die von unten quasi das, was moderner ist, dann auch einforderte, wenn es dann zugänglich wurde. Und irgendwann war es wieder normal und dann war das Normale wiederum das Veraltete und so weiter. Und wir haben natürlich jetzt schon eine sehr große Herausforderung. Denn, sagen wir mal, viele, die im Finanzdienstleistungsbereich unterwegs sind, sind im Durchschnitt, jetzt mal von der Beraterseite, um die 50 bis 55. Die haben in der Grundtendenz gerade gute Kunden, die über gute und starke Vermögenswerte verfügen und die jetzt nicht laut schreien, ich will keine Ordner mehr, sondern die im Grunde sich an dieses Leben gewöhnt haben und im Grunde damit auch zurechtkommen. Und da gibt es immer Ausnahmen, was Digitalisierung angeht, aber im Großen und Ganzen ist sowohl der Berater als auch seine Kundschaft sehr daran gewöhnt, wie das in den letzten 20 Jahren gelaufen ist. Und gleichzeitig von unten kommend, die 20-Jährigen, die 30-Jährigen, die vielleicht auch 40-Jährigen, die kommen ganz anderen Mindset an. Die leben viel digitaler. Die sind aber gleichzeitig unspannender, weil sie noch nicht über so viel Vermögen verfügen und damit und auch eine andere Sprache sprechen. Und der Berater, der um die 55 ist, auch eine gewisse Sattheit hat. Der hat schon seine 150 Kunden oder 160 Kunden. Wenn man jetzt mal so im Finanzportfolio-Ebene agiert, bei Versicherungsmakler sind es meistens dann eher 1.000 bis 2.000 oder 3.000 Kunden. Aber das sind alles Strukturen, die stehen und die die wollen am liebsten so bleiben, wie sie sind. Aber perspektivisch gesprochen sind die heute 40-Jährigen in 10 Jahren, die 50-Jährigen, die das große Einkommen haben und auch zu den Erben werden. Das heißt, dieser Shift, der geht natürlich irgendwann mal relativ schnell zu Gange. Und das ist ja im Grunde genommen die Herausforderung und die Kanas-Sage. Ich muss ja einerseits die Geschwindigkeit auch meiner Kunden gehen und auch der Berater gehen. Ich muss aber gleichzeitig auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass ich quasi die neue Generation auch irgendwie mitnehme. Und das ist bei vielen Banken eine große Herausforderung, weil es ist nicht so, dass da alle nach lechzen, sondern der Mensch auch ein Gemütsmensch ist und am Ende des Tages sich immer schwer tut vor Veränderungen. Und wenn ich das als CEO einer Volksbank und so weiter, einer großen Versicherung alles entscheiden muss mit dem Publikum beziehungsweise mit den Angestellten, die ich habe, dann kann ich schon verstehen, dass das eine große Herausforderung ist, diese Transformation herbeizuführen. Aber sie werden gezwungen sein, weil am Ende des Tages wird von unten eine Generation kommen, das sieht man ja jetzt schon, die quasi mit dem Angebot der Etablierten nichts mehr anfangen kann. Und deshalb braucht es da natürlich Teile aus diesen Banken, aus diesen Maklerstrukturen, die den Weg gehen, um letztendlich schon so eine Vorhut zu sein, da was aufzubauen und wenn es dann soweit ist, wenn Menschen und Maschinen gut zusammenarbeiten, dann auch das Angebot bieten kann, dass auch die jüngere Generation sich da wiederfindet. Aber das Buch ist ja nicht geschrieben, ne? Also das ist ja auch immer ganz klar, dass man kann sich viele Gedanken machen und man kann auch vielleicht das Gefühl haben, das ist doch klar, wo es hinlaufen wird. Aber wir haben auch schon viel gesehen oder glaubten, dass das und jenes kommt und es ist gar nicht gekommen. Es ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Und darin steckt natürlich auch immer, weil das mit hohen Investitionen zu tun hat, immer auch eine große Herausforderung. Aber wenn Menschen darüber sprechen, wie wir oder die Community darüber spricht, dann hilft das möglicherweise, mehr Menschen davon zu überzeugen, dass dann auch dieser Weg mit Überzeugung gegangen wird und nicht halbherzig. Und das ist das, glaube ich, was wir auch bei der German Open Finance Charter versuchen, eine Stimme zu sein für diejenigen, die sagen, hey, lass uns mal wirklich mal genauer drauf schauen. Ist es nicht so, dass wir unsere Dienstleistung sehr gerne machen und auch gerne morgen weitermachen möchten und eigentlich diese Dinge wie technologische Weiterentwicklung und FIDA nur dazu führen, dass wir das, was wir gut können, noch viel besser können? Und das ist ja im Grunde genommen das, worum es ja eigentlich gehen muss. Und dass diesen Virus, in Anführungsstrichen, den positiven Virus, den wollen wir ja hier überall verpflanzen. Und man merkt schon jetzt auch, wo FIDA wahrscheinlich nicht umkehrbar ist, weil dann doch die Signale aus Europa so sind, dass sie FIDA nicht wegbekommen, merkt man jetzt doch, dass das Ganze auch bei den Verbänden brüchiger ist, als es vielleicht den Anschein macht. Dass es doch in den Verbänden relativ viele auch Namen und Stimmen gibt, die darin schon auch eher Chancen sehen. Und das ist ja die Hoffnung, dass am Ende des Tages die Anzahl immer größer wird und dadurch der Shift ins Rollen kommt. Aber er wird kommen, da bin ich sehr sicher.
Ja, also ich kann nur das unterstreichen, was du gerade ausgeführt hast. Ich habe noch eine Sache, die ich noch mal ein bisschen genauer beleuchten will aus deiner Vision, weil das, was du richtigerweise sagst, ist ja, wie findet die Übersetzung in der Branche statt für alle beteiligten Unternehmungen oder Personen? Die Diskussion hat sich ja sehr, sehr verschoben von dem strategisch-regulatorischen Thema. Was ist das? Was bedeutet FIDA? Was hat das für einen Implementierungsaufwand nach sich? Zu hin, was kann man damit machen? Was bedeutet das für andere? Aber was bedeutet das auch für mich als Unternehmung? Und daher finde ich deine Vision auch sehr gut mit der Eva Schwarz, weil die das runterbricht zu der Stelle, wo es immense Auswirkungen hat die meisten von den Beteiligten das ja wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich glaube, wenn du jetzt Beraterinnen und Berater aus der Finanzbranche fragst, was ist FIDA, dann haben die da noch wenig Berührungspunkte mit. Ich glaube nicht, dass im Retailbanking von Sparkassen und Volksbanken sich die Beraterinnen und Berater gerade über KI-Agents irgendwie Gedanken machen. Nichtsdestotrotz ist diese Angst ja auch trotzdem da, nicht nur von einem KI-Agent, sondern von der Digitalisierung per se ersetzt zu werden. Das heißt, die Vision, die du erzählst, ist ja in dem Sinne sehr positiv, weil sie zum einen richtig tief dahin geht, wo wirklich nachher die Umsetzung von FIDA entscheidend wird. An der Kundenschnittstelle, sei sie jetzt digital oder sei sie persönlich, plus auch die Leute impliziert, die da arbeiten. Und ich finde, das ist wichtig, damit, dass wir diese Leute halt auch abholen in dem Prozess, um diese positive Botschaft, den Virus halt fortzusetzen. Ich habe letztens mal gehört, hat mir ein Kollege ein Feedback gegeben, ich habe keine Ahnung von Finanzen, ich habe immer in eurem Podcast dann gehört, aber ich habe trotzdem so ein bisschen gemerkt oder verstanden, was da los ist. Ich würde gerne nochmal zwei Sätze aufgreifen, die du gesagt hast, Andreas. Das eine ist, es gibt nicht genug Finanzdienstleister. Ich glaube, ich weiß nicht, also das hat bei mir erstmal immer so gemischte Gefühle ausgelöst, weil ich das Gefühl habe, so, es gibt ja eine Vielzahl von Finanzdienstleistern. Wenn ich dann nochmal genau drüber nachdenke oder auch meine Zeit aus der Sparkasse im Retail, in der Retailberatung, im Retailbanking vor Augen führe, dann muss ich ja auch sagen, ich hatte damals einen Kundenstamm von 800 bis 1000 Kundenverbünden. Das ist ja gar nicht möglich, diese Kunden individualisiert zu beraten oder zielgerichtet anzusprechen. Da kommt halt dein Assistenzsystem, die KI, die Eva Schwarz, ins Spiel. Jetzt frage ich mich da aber, wenn wir über Assistenz im Vertrieb sprechen, sind wir ja sehr, sehr schnell auch beim Vertriebsmanagement. Was genau ändert sich da? Also du hast ja eingangs auch über ein paar Use Cases oder Tätigkeiten gesprochen, die so eine Eva Schwarz, die so eine KI dem Berater erleichtern kann oder die sie machen kann, beispielsweise Datenauswertung für Gehaltseingänge, für Gehaltserhöhung, für erhöhte Ausgaben in bestehenden Systemen. Die Frage ist jetzt, gibt es das nicht schon in der im Vertriebsmanagement, in der Vertriebssteuerung oder wo genau liegt jetzt die Entwicklung, die wir auch haben durch FIDA, durch Open Finance und durch KI-Agents?
Ja, um deine Frage zu beantworten. Also wir haben ja, das ist ja das, was die Nicola Breyer, glaube ich, immer wieder erzählt, dass die, dass noch nicht richtig die Daten, die vorhanden sind, genutzt werden. Ne? Also da ist ja durchaus schon auch viel gesammelt worden in den letzten 20 Jahren, allein auch, weil das rechtlich verpflichtend ist, was MiFID II und so weiter angeht, aber teilweise gar nicht in das System mit hineinfließt, um es auch zu verwerten und es auch dem Kunden digital darzustellen. Meistens beschränkt sich das Ganze ja auf das Wertpapierdepot zum Beispiel und man sieht den Vermögensverlauf, man sieht, was im Depot drin ist. Aber wir sehen bei den Open Banking Systemen, dass es auch Haushaltsbücher gibt, die funktionieren aber nicht. Da werden Umbuchungen von einem Konto auf dem anderen als Einnahme wahrgenommen, was gar keine Einnahme ist. Und wenn ich das natürlich dann einmal aufwendig mal installiert habe und sehe, das ist da Unfug, was da irgendwie zusammenkommt, dann nutze ich das natürlich nicht mehr. Von daher merkt man auch daran, dass das eine, was PSD2 gebracht hat, eine tolle Sache ist, aber sie muss auch funktionieren, damit es auch eine Akzeptanz entsteht. Das ist natürlich die große Herausforderung auch bei FIDA. Aber da sehe ich perspektivisch sehr positiv, dass uns das auch gelingen wird. Von daher ist alles Stückwerk, was wir zurzeit sehen. Es gibt natürlich bei vielen Financial Planner den Versuch, die Bilanz, die Vermögensbilanz, die Einkommens- und Ausgabenüberschüsse mal wieder darzustellen, ist für die aber ein ziemlich großer Aufwand. Von daher überlegt man sich das dreimal, wann man es wieder macht. Und von daher, ja, wir haben viel Stückwerk und das behindert aber am Ende des Tages, weil es A, entweder nicht richtig funktioniert oder B, ein Stück weit zu komplex ist. Und wir müssen in eine Welt kommen, wo wir uns gar keine Gedanken mehr darüber machen, wie dann gerade die Vermögenssituation ist, sondern über einen Klick direkt alles zu sehen ist. Und wenn wir in 20 Jahren über dieses Gespräch nachdenken, wenn wir uns fragen, ey, worüber haben wir uns damals unterhalten? Ja, ist doch selbstverständlich, dass das alles da ist. So selbstverständlich, wie wir heute unser iPhone benutzen und keine Ahnung was. Aber wir müssen jetzt quasi, das beginnt jetzt dieser Weg in diese Richtung und da ist natürlich dieser technologische Sprung, den wir mit KI jetzt sehen und mit der Geschwindigkeit, was da gerade abgeht, das ist ja der eigentliche Gamechanger, dass wir da überhaupt hinkommen können. Ne? FIDA ist eine Grundvoraussetzung, dass die Daten fließen können, wenn der Verbraucher dem zustimmt. Aber der eigentliche Clou ist ja die Technologie und der Mensch muss sich auf diese Technologie einlassen. Und das ist auch nichts Gottgegebenes, sondern da gibt es auch um Transformation des Menschen an sich, diese Dinge sinnvoll zu nutzen. Und wir werden sehen, wer es kann und wer es nicht kann.
Du hast ja hast eine Sache gerade gesagt, die fand ich total spannend. Also es gibt ja immer mal wieder die Möglichkeit, eigentlich die Leute da abzuholen, wo sie ja auch gerade stehen. Vor ein paar Jahren hätte dir keiner gesagt, dass du mit dem Ding auch bezahlen kannst oder andere Dinge tun kannst oder was auch immer. Auch das sind ja Entwicklungen, die hat keiner gesehen. Da gab es Visionäre und die haben dann gearbeitet. Und daher finde ich diese Idee, diese Vision ja aufzubauen, total cool, weil du musst die Leute hier abholen. Ich glaube, es wird kein Technikproblem werden. Es wird kein, ich glaube auch kein Businessproblem. Vielleicht wird es so schwierig, die Leute daran zu holen, weil, und das ist ja das, was man eigentlich immer wieder in den Vordergrund stellen muss, was bringt es mir denn als Endnutzer? Der muss ja in den Mittelpunkt gestellt werden. Warum ist es denn sinnvoll, dass ich meine Daten im Zweifel mit irgendjemandem Dritten, dem ich vertraue, auch teile? Also dieser Mehrwert. So, und ich denke mir halt immer, der ist doch da. Also der ist ja, ist auf jeden Fall da. Aber diesen Elefanten, den muss man irgendwie auch nochmal ansprechen und sagen, hey, die Leute wünschen sich ja eine Transparenz gegebenenfalls über ihre finanzielle Situation, auch über Versicherungen und Sonstiges. Und sie wünschen sich im Zweifel ja auch, dass ich sie aktiv darauf anspreche, dass ich denen Tipps gebe, wie ein Coach oder Ähnliches und immer noch die Möglichkeit habe, mit einem Menschen zu sprechen.
Absolut. Aber der muss dann auch imstande sein, mit dem sinnvoll sprechen zu können. Denn wenn ich jetzt den Verkäufertypus mir vorstelle, ne, der so schnell wie möglich einen Bock haben möchte, der wird die Sachen missbrauchen. Wird aber möglicherweise nicht allzu lange das Vertrauen genießen und das Mandat verlieren, dass er quasi die Daten über seine Systeme bekommt, sondern er bekommt es dann storniert und es ist dann ein anderer, dann die Vertrauensperson. einfach jemand, der empathischer ist, der möglicherweise auch in Kommunikationsthemen besser ausgebildet ist. Das ist ja auch das Ziel meines Podcasts, die Finanztrainer 3. Da haben wir ja drei Kernelemente, Finanzpsychologie-Themen, Financial Coaching-Themen und Financial Planning-Themen. Und das sind ja genau die Skills, die den Unterschied ausmachen. Und wir haben nur als Beispiel, nächste Woche Mittwoch kommt die nächste Folge raus, da haben wir das Thema in die Rubrik Finanzpsychologie. In jeder Kategorie habe ich einen Spezialisten dabei, der immer mit einem Thema aus der Kategorie kommt. Und der hat zum Beispiel das Thema das innere Team. So, was ist das innere Team? Das innere Team ist etwas aus der Psychologie. Und da geht es darum, dass einem klar sein sollte, dass in uns selber ganz, ganz viele Persönlichkeiten drinstecken. Und wenn wir vor einer Entscheidung stehen, dann ist es nicht unentscheidend, ob jetzt gerade der Ängstliche die dominante Rolle in mir übernimmt, weil vor kurzem ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, richtig wehgetan hat. Und im Grunde genommen diese ängstliche Person in mir die dominante Rolle spielt. Und da kann zum Beispiel ein ausgebildeter Finanzcoach oder jemand, der da ausgebildet ist, helfen, quasi das Ganze so ein bisschen in Relation zu bringen. Nämlich auch konkret mal anzusprechen, ja, was sagt denn der Ausgewogene in dir? Ja, oder was sagt denn der Erfahrene in dir, der schon so, also dass man das, also diese Art von Bewusstsein reinbringt, dass vieles in den Gesprächen auch wahnsinnig davon abhängig ist, mit wem ich spreche und wie sehr der gebildet ist, um gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich etwas, wo der Mensch sich sehr, sehr stark herausheben kann im Vergleich zu einer KI, die wahrscheinlich, sagen wir mal, mit einer Wahrscheinlichkeit zumindest innerhalb der nächsten 10 Jahre vielleicht nicht in diese Rolle so reinschlüpfen kann. Perspektive vielleicht auch. Aber wir müssen ja auch nach Skills suchen, die uns abheben und gleichzeitig aber auch klar werden lassen, ja, genau so einen Finanzberater will ich doch haben, der im Grunde genommen meine Entscheidung mit mir gemeinsam reflektiert. Ja, und das Ganze einfach zu einer sinnvolleren Entscheidungsfindung führen kann. Und weil eben auch wir sehr dazu neigen, emotionale Entscheidungen sehr schnell zu treffen. So, und wenn ich da keinen Feedbackgeber habe, keinen Reflektierer habe, und das wird am Ende des Tages, ist ja auch die Rolle von Eva Schwarz, sie ist im Grunde genommen, hilft sie dabei, die Daten besser zu verstehen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, reflektiert sind. So, und das ist doch ein toller Job einerseits und eine tolle Aufgabe. Und da sehe ich sofort den Mehrwert für jeden Anleger. Und mit jedem Privatanleger, mit jedem Freund, mit dem ich darüber spreche, der sagt ja, genau das möchte ich haben. Das ist ja das Interessante eigentlich. Ne? Egal, mit wem du darüber sprichst, ob es Finanzberater oder Privatmensch, jeder sagt ja, genau das ist doch das, was man braucht. Ja. Und eigentlich ist die Reise klar, wir müssen uns nur auf den Weg begeben, diese Dinge zu bauen und die Menschen in diese Richtung zu entwickeln. Also ich habe ja vielleicht noch als letzten Satz, ich mache ja viele Workshops, erkläre die Vision und es ist nicht so einfach leider aus den Lippenbekenntnissen der ersten Reaktion, dass die auch in die Umsetzung gehen. Also interessanterweise geht danach nicht jeder hin und sagt, oh, ich melde mich jetzt für die Finanzcoach-Ausbildung an oder ich mache jetzt mal doch den Financial Planner, weil das heißt auch immer aus der Komfortzone rauszukommen. Und das zeigt dann im Grunde genommen denjenigen, der es wirklich ernst meint und denjenigen, der zwar sagt, ja, ist alles gut und schön und ja, wäre toll, aber das kann ich ja auch schon alles, da brauche ich ja keine Ausbildung mehr für. Das versuchen wir im Podcast immer wieder herauszustellen, dass so wahnsinnig viele Themen noch da sind, die man lernen kann, die einfach massiv helfen, Menschen besser zu begleiten. Und ich kann nur hoffen, dass einfach eine Community entsteht, die sich so gegenseitig befruchtet, genau diesen Schritt und diesen Weg dann zu gehen. Und da spielen wiederum die Organisationseinheiten eine große Rolle, denn die Einzelberater wird schwer tun. Man braucht eine Community, ein Gefühl der Herde, quasi, dass ich der Einzige bin, der auf diesen Weg geht, sondern dass es quasi möglicherweise ein Commitment einer ganzen Organisation wird. Und wenn so etwas entsteht, und das sehe ich jetzt auch schon vereinzelt bei einzelnen Unternehmen, dann kann da richtig Kraft entstehen. Ich glaube, genau diese Unternehmen, die werden das auch sehr erfolgreich umsetzen.
Was glaubst du, wann sehen wir die erste Eva Schwarz im Einsatz?
Ich habe eben mit einer gemeinsamen Freundin gesprochen, Marvin, und die hat gerade ein Unternehmen gesehen, die genau das gerade bauen. Und ich würde mal sagen, es wird aber schwerfallen, wenn die Feeder nicht so kommt, wie sie kommen sollte. Also da sind schon ein paar Fragezeichen dabei, aber ich denke mal, realistisch betrachtet, in 5 Jahren werden wir das schon mal in Ansätzen sehen. Wir sehen es ja in leichten Ansätzen heute schon. Das Ziel von Fondkonzept, MLP, wie sie alle heißen, ein Financial Home zu schaffen, das sieht man ja jetzt schon. Das ist auch begrifflich schon so benannt. Das heißt, das haben die schon grob im Blick. Die Umsetzung ist halt, ne, der Mensch ist noch nicht so weit, die Maschine ist noch nicht so weit. Aber ich würde mal sagen, in 5 bis 6, 7 Jahren, wenn die FIDA innerhalb der nächsten 1,5 Jahren auch als Verordnung kommt und dann mit den Fristen, die da auch daraus resultieren, dann würde ich mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir in 5 bis 6 Jahren, aber ich bin jetzt auch kein Hellseher, ne? Aber wir werden trotzdem in 20 Jahren über das lächeln, was wir heute besprechen. Da bin ich mir sehr sicher drüber.
Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus, hätte ich eigentlich gedacht, dass wir da in 2, 3 Jahren was haben. Aber weiß ich nicht, ob das auch in meinem Kopf einfach dann doch zu schnell ist. Was ich mich halt auch noch frage, ist, wo findet dann die Differenzierung statt? Weil worüber sprechen wir? Über KI-Agents. Und was ich halt beobachte ist, oder worüber wir auch schon gesprochen haben, dass du hast ja auch gerade gesagt, Andreas, alle wollen das. Alle sagen, ja, finden wir mega geil. So KI-Agents in welcher Rolle auch immer, in einer kompletten Beratung für einen Kunden, in einer unterstützenden Beratung für einen Vertrieb, finden alle richtig, richtig cool. Aber gleichzeitig sträubt man sich ja doch aus manchen Bereichen gegen eine Verordnung wie FIDA, die das Ganze befeuert. Und was ist dann, also was ist ja die Angst dahinter? Natürlich, ich sage, also meiner Meinung nach, da gibt es auch widersprüchliche Meinungen, natürlich komplette Transparenz erstmal zu haben über Preise und Leistungen vielleicht. Weil Differenzierungsmerkmale, die ich sonst hatte, die sich tatsächlich über persönliche Beratung äußern, ja gar nicht mehr so stark wiegen, weil vielleicht tatsächlich eine rationale Entscheidung getroffen wird auf Basis von Daten und Fakten. Und umso wichtiger ist ja eigentlich, dass seine Vision auch für Unternehmen in Kraft tritt, dass ich durch die Kombination von Mensch und Maschine ein Differenzierungsmerkmal habe. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist aber, wo genau besteht die? Also wenn ich jetzt eine Eva Schwarz bei der Volksbank im Einsatz habe, bei den Sparkassen, bei der Deutschen, bei Fondsgesellschaften, wo besteht nachher noch Differenzierung? Weil die Technik ist ja wahrscheinlich dieselbe oder aus welchen Daten werden die gespeist? Verstehst du, was ich meine?
Naja, wir haben ja heute auch schon, dass die Technik die gleiche ist und trotzdem geht der eine Kunde lieber zu dem Berater und der andere Kunde lieber zu der Beraterin. Das sind ja auch oftmals ganz, ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Das kann auch so banal sein, wie dass man im gleichen Tennisverein spielt und fachlich wenige Konsequenzen hat. Das Thema Vergleichbarkeit finde ich immer ein bisschen zu hoch angeschoben, weil wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit, alles Mögliche zu vergleichen. Es mangelt ja nicht an Vergleichbarkeit. Wir sehen auch deutlich die Kostensituation, die Produkte hergeben. Also ich würde mal sagen, die junge Generation, die kennt die Mittel und Wege oder sie hat sich bereits ein Bild geschaffen. Man sieht es ja bei dem Thema ETF, ja, die wenigsten jungen Leute investieren in klassische Fonds, auch wenn sie da einen Fehler machen oftmals und gucken nur auf das Thema Kosten. Aber das tun sie nicht, weil sie es verstanden haben, sondern weil die Gesellschaft irgendwie das Mindset jetzt gerade so in die Richtung geht. Und wer hat das Problem? Genau die etablierten Finanzdienstleister, die quasi in dieser Gesellschaftsstory in dieser Grund-Mindset-Story in Verbindung stehen mit den aktiven, teuren Produkten und die junge Generation geht gar nicht zur Volksbank. Also wir haben gar nicht das Thema Vergleichbarkeit, sondern Mindset und man geht zu Trade Republic und man denkt, wenn man für 1 Euro etwas kaufen kann, dass das dann günstiger ist oder langfristig besser für die Rendite ist. Dabei werden ganz, ganz viele Dinge übersehen, die einen viel größeren Einfluss auf die Rendite haben als der Kostenfaktor. Und von daher das Thema Vergleichbarkeit, wir werden natürlich nochmal eine stärkere Stufe sehen, aber was wir am Ende des Tages doch haben, ist, dass wir schon jetzt eine starke Wettbewerbssituation haben, die haben wir so oder so, wir stehen im Wettbewerb, aber die stehen alle in einer Struktur im Wettbewerb, die letztendlich auf Basis der letzten 20 Jahre fußt. Und wenn ich im Grunde genommen jetzt so eine Transformationssituation habe, wie eine FIDA, wie eine erweiterte technologische Möglichkeit, die massiv unser Leben verändert, dann findet natürlich auch zwangsläufig ein Verschieben der Wettbewerbsstruktur statt. Und ich glaube, dass das für große Einheiten nicht so einfach organisierbar ist, auch wenn da möglicherweise Manpower und Geld leichter zur Verfügung steht, aber möglicherweise auch Persönlichkeitsstrukturen im Wege steht. So ein alter Vorstand, der jetzt mal in den letzten 3 Jahren noch Vertrag hat, ja, der wird sich mit Transformationen gerade schwerer tun, als wenn die Bank zufälligerweise gerade vor 2 Jahren einen ganz neuen Vorstand bekommen hat, die alle 15 Jahre jünger sind.
Aber er trifft ja auf 80% der Vorstände zu.
Ja, aber das spielt ja halt auch eine Rolle. Ja, das ist halt auch alles Teil der Wahrheit. Ne?
Ja, ich gebe dir recht.
Ich muss den Gatekeeper spielen mit so ein bisschen Blick auf die Zeit. Müssen wir so langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden und vielleicht ist es auch nicht das letzte Gespräch und in 20 Jahren lachen wir über das Gespräch, wie du schon gesagt hast, was da alles gekommen ist. Aber mal so ein bisschen, jetzt hat ein Zuhörer zugehört und hat gesagt, boah, der Andreas, das ist total spannend und das auch das mit der Eva und so, das muss ich mir alles nochmal in Ruhe anhören oder mir angucken. Wie würde dich jemand erreichen, der sich gerne nochmal mit dir austauschen möchte, auch noch weiter zu den Themen?
Ja, WW3 insgesamt bei LinkedIn bin ich relativ leicht zugänglich und da poste ich auch einiges, was ich selber in der Regel produziere. Also sowohl die Podcasts als auch die Kolumnen, die ich immer mal wieder schreibe oder, sagen wir mal, irgendwelche Zwischenberichte, die auch mit der German Open Finance Charter in Verbindung stehen. Man kann mich darüber natürlich auch dann direkt mal ansprechen. Das ist auch gar kein Problem. Das ist auch über LinkedIn möglich. Von daher ist, würde ich mal sagen, der einfachste Weg über LinkedIn.
Mhm.
Und ja, ich würde mich sehr freuen, ja, wenn da Menschen sich drauf melden und vielleicht das Gespräch suchen wollen und keine Angst, dann höre ich auch gerne zu, weil das Ganze lebt immer davon, dass, und das fällt mir übrigens sehr stark, ja, vielleicht kann ich sagen, in eurer Welt auf. Also ich unterteile nach meiner alten Welt, das ist die Welt der klassischen Fondsberater und Finanzdienstleister, die so um die 55 sind. Und wenn ich irgendwo auf Messen bin, ich denke da jetzt einfach mit dem Fondskongress, dann laue ich Leuten über den Weg, die sind zwar alle nett und die stellen auch eine Frage, aber am Ende des Tages signalisieren sie immer, dass sie schon alles wissen und im Grunde noch nichts mehr lernen können. Und wenn ich bei der FinCite-Veranstaltung oder in dieser jungen Community Tech-Quartier, also so geht es mir zumindest, da gerate ich auf Menschen, die sich für einen interessieren, die Fragen stellen, die überhaupt nicht signalisieren, dass sie schon alles wissen, sondern sie sind angriffslustig. Sie wollen im Grunde genommen wieder ein Element bekommen, womit sie ihr Geschäft noch weiter verbessern können. Und das liebe ich, das finde ich total klasse. Und dieser Typus, der darf sich insbesondere melden, aber natürlich auch aus der alten Community, weil da gibt es auch ein paar ganz tolle Menschen, die auch in die Zukunft schauen. Aber man merkt schon einen ziemlich großen Unterschied und freut euch darüber, dass ihr euch in dieser anderen Welt bewegt, weil das ist halt auch immer ja die Natur, glaube ich, dass dann doch die Jungen irgendwann das Zepter mal nehmen, weil sie einfach angriffslustiger sind, weil sie einfach mutiger sind, weil sie auch nichts zu beschützen haben, sondern eben erst etwas gewinnen wollen. Und Ich genieße das sehr, in dieser Welt auch mit jetzt da dabei zu sein. Hör mir auch gerne eure Podcasts an oder auch die der Kollegen. Ich finde das toll, was ihr insgesamt da macht, dass ihr dem auch ganz viel Fläche gibt und ja, desto mehr es davon gibt, die vor allem auch, würde man sagen, qualitativen Content da liefern, desto besser ist das.
Genau. Vielen herzlichen Dank fürs Feedback und ja, Andreas, du bist natürlich ein willkommener Gast immer wieder und du bringst auch das mit, was du aus der neuen Welt gerade berichtest. Also du hast auch immer ein offenes Ohr und die Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer geht raus. Tretet mit uns in Kontakt. Es war mal wieder eine spannende Folge 3x3, gleich 10. Wir räumen jetzt das Feld in Riverside für den nächsten Podcast. Und sehen uns an anderer Stelle wieder. Macht's gut und bis bald.
Tschüss. Ciao.